Es freut uns sehr, dass viele Leute sich auf den Weg machen, ein Wochenende investieren, um Gottes Wort zu studieren. Und ich kann Ihnen sagen, es gäbe kein besseres Jahr, um den Galaterbrief zu studieren, als dieses. Warum das? In mehrfacher Hinsicht. Zum einen können wir immer sagen, jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, um Gottes Wort zu studieren. Das würde aber auch auf jeden Abschnitt passen und auf jeden Zeitpunkt. Zum anderen, 500 Jahre Thesenanschlag, 500 Jahre Gedenken an das, was Gott in der Reformation neu geschenkt hat. Und wir sehen, wie viele große Festveranstaltungen rings ums Reformationsjubiläum stattfinden. Und wenn wir uns als Bibelleser diese Veranstaltung anschauen, dann dürfte es uns grauen. Das meiste, was zu diesem Thema geschieht, ist gruselig bis unterirdisch. Und wir können uns mit doch einem gewissen Humor vorstellen, wie Luther darauf reagieren würde. Was Luther womöglich sagen würde zum Reformationsjahr 2017 und den entsprechenden Veranstaltungen. Ich darf jemanden zitieren, den ich wirklich selten zitiere, und zwar Volker Beck, der auf einer sogenannten Missionskonferenz, die parallel stattfindet zu unserer Veranstaltung, sagte, die kirchlichen Botschaften zum Reformationsjubiläum seien so allgemein gehalten, dass sie auch von den Grünen kommen könnten. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Der Galaterbrief, der das Evangelium verteidigt, der erbittert streitet gegen eine Rückkehr in die alte Gesetzlichkeit und auch wehrt gegen eine neue Gesetzlichkeit. Also ein ideales Jahr. Zum anderen spitzt sich auch in christlichen und auch in evangelikalen Kreisen der Kampf zwischen neuer Gesetzlichkeit und falschem Liberalismus enorm zu. Wir könnten sagen, es ist auch in christlichen Kreisen oft sehr dunkel, was das Evangelium betrifft. Das ist zum einen tragisch und dramatisch. Zum anderen ist es eine riesengroße Chance. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass so viele Leute hier sind. Denn es ist wichtig, dass das Evangelium klar benannt wird, klar verkündigt wird und auch klar verteidigt wird. Und damit werden wir uns gleich auseinandersetzen. Es ist extrem wichtig, dass wir, wo wir Gottes Wort erkennen und auch die Probleme, die im Galaterbrief aufgemacht werden, erklärt werden, zurechtgerückt werden, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag, in unsere Gemeinden, in unsere Versammlungen, in unsere Hauskreise und dass wir dort einen Paulusjob machen, dass wir das Evangelium klar machen, dass wir es wieder zurechtrücken und dass wir korrigieren, wo Gesetzlichkeit sich einschleicht oder faule Kompromisse in solch eine Richtung. Das ist sehr, sehr wichtig. Also deshalb in mehrfacher Hinsicht eine große Freude, dass wir jetzt zusammen dieses Wochenende den Galaterbrief weiter studieren können. Wenn Sie die letzten Bibeltage verpasst haben, ist das sehr schade, aber Sie können es online nachhören, die Vorträge zu Galater 1 und 2. Aber wir werden jetzt eine kleine Einführung machen, eine Übersicht über Galater 1 und 2, sodass wir in 3 gleich voll durchstarten können. Das wird jetzt unsere erste Aufgabe sein, eine Übersicht über Galater 1 und 2. Sie haben in Ihrer Mappe ein sehr schönes Paper, Übersicht über Galater 1 und 2 heißt es praktischerweise. Ich glaube, es ist sogar Seitenzahl 1, wenn ich mich nicht irre. 10. Alles klar, dann habe ich eine veraltete Version, das ist nicht schlimm. Hauptsache, Sie finden es, Seite 10. Dann können Sie es gut mitverfolgen. Paulus schreibt an die Galater, wahrscheinlich an die römische Provinz Galatia im Süden von Kleinasien. Sie finden unten nochmal die Ausführung. Die Argumentation spricht dafür, dass es sich vor allem um judenchristliche Empfänger handelt. Sehr viel Bezug zum Alten Testament, viel Vorwissen, was vorausgesetzt wird. Und eine Datierung um 48 nach Christus, also ziemlich früh, ist wahrscheinlich. Spannenderweise, der Galaterbrief, der die Verteidigung des Evangeliums ist, die zentrale, wurde vor dem Römerbrief verfasst. Der Römerbrief, wir haben momentan die Römerreihe bei uns an den Sonntagen. Sie können das nachhören. Bald sind wir durch den Römerbrief einmal durchgegangen. Der Römerbrief erklärt nochmal ganz ausführlich das Evangelium. Und vieles, was im Galaterbrief auftaucht, wird dann aufgegriffen und nochmal ausgebreitet. Nochmal deutlich erklärt. Galater 1, Sie sehen das auf der Rückseite Ihres Papers. In den ersten 5 Versen stellt der Verfasser, stellt Paulus sich vor. Er unterstreicht nochmal seine apostolische Autorität. Warum war das notwendig? Weil eben diese angegriffen wurde, weil diese in Frage gestellt wurde. Macht nochmal deutlich, wer er ist, nicht um sich selbst groß zu machen, sondern um als Zeuge und als Bote Gottes seine Autorität zu unterstreichen, um die Botschaft zu unterstreichen, dass es halt nicht Menschenwort ist, dass es eben nicht relativ ist, was er gesagt hat, dass es nicht nur einfach seine Meinung ist. Und dann in Vers 6 wird das große Thema aufgemacht. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Was ist das Problem? Ein anderes Evangelium. Und er sagt gleich einen Vers weiter, es kann eigentlich kein anderes Evangelium geben. Es gibt ja nur das eine. Aber es wird verfälscht. Und es verwundert ihn. Er war doch da gewesen. Er hatte sie unterwiesen, das werden wir uns gleich anschauen. Genau darauf basiert seine Argumentation auch in Galater 3 zu Anfang. Er ist völlig irritiert. Wie kann das sein, dass ihr euch so leicht verwirren lasst? Und da nochmal der Hinweis. Es kann uns auch sehr irritieren, wenn wir uns die evangelikale Welt angucken. Wie schnell lassen wir uns verirren? Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Aber wie schnell lassen wir uns verwirren, obwohl wir doch die Wahrheit gehört haben, obwohl wir auch unterwiesen wurden, obwohl wir doch auch selbst Erfahrungen haben und trotzdem lassen wir uns so leicht verwirren. Wir sehen, Paulus schreibt hier in erster Linie an die Galater, aber wir dürfen uns als Empfänger durchaus angesprochen fühlen. Denn was das Problem der Galater ist durchaus menschlich. Das ist ja gerade das Problem. Die perfekte Gemeinde ist die ohne Menschen. Aber eigentlich dann auch wieder nicht, das wissen wir. Sie haben sich verwirren lassen. Ein anderes Evangelium. Und er unterstreicht nochmal, und hier sehen wir den Unterschied zwischen der apostolischen Autorität, die er vorher nochmal unterstreicht, und einer menschengemachten Verherrlichung einer Einzelperson. In Vers 8, wo er nochmal deutlich macht, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Also er sagt, selbst wenn wir euch nächste Woche, nächstes Jahr oder in 10 Jahren was anderes erzählen, hört er nicht drauf, dann sollen wir verflucht sein. Das, was wir euch verkündigt haben als Evangelium, das ist das Evangelium. Und wenn wir irgendwann alterswirr werden und das widerrufen, hört nicht auf uns. Und das ist ein ganz starkes Zeugnis für die Wahrhaftigkeit der Botschaft. Sagt nicht, wenn wir euch was anderes erzählen, dann hört auf uns, weil wir sind doch Apostel. Vor einem grauen Haupt sollst du dich beugen, also hör gefälligst auf uns, wenn wir das Evangelium noch mal ein bisschen nachschleifen oder neue Offenbarungen bekommen. Nein, genau das Gegenteil macht er klar. Und er wiederholt das nochmal in Vers 9. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Egal wer, ob wir oder wer anders oder selbst ein Engel. Ganz egal. Er macht nochmal klar, lasst euch nicht abbringen von diesem Evangelium. Lasst euch vom Kern nicht abbringen. Komme, was wolle. Und egal, auch wer komme, bleibt dran. Das ist unwiderrufbar. Das wird auch nicht geupdatet oder so. Es bleibt so, wie es ist. Die heilbringende Botschaft braucht keine Erneuerung, keinen Nachschliff, keine Verbesserung, keine Vereinfachung. Bleibt da dran. Und das ist das große Thema. Darum geht jetzt alles andere. Ab Vers 11 bis zum Ende vom ersten Kapitel geht es um die Herkunft des Evangeliums. Also Verse 11 und 12, wo er nochmal deutlich macht, das ist nicht von Menschen das Evangelium. Das ist wichtig. Wenn wir uns auf Menschen verlassen, stehen wir niemals fest. Wissen, das ist ein Unterschied. Wir brauchen Vertrauen zueinander, wo wir in Gemeinde zusammenstehen, wo wir in Familie zusammenstehen. Wir brauchen Vertrauen, das ist wichtig. Aber verlasst euch letztlich nicht auf Menschen. Und er sagt, ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen. Es ist nicht von mir. Und ich habe es auch nicht von irgendjemand erzählt bekommen, von einem anderen Menschen. Sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Dieses Evangelium ist direkt von Christus mir eingegeben worden. Und deshalb ist es auch perfekt. Deshalb ist es abgeschlossen und richtig. Und dann macht er nochmal klar, was ist sozusagen seine Geschichte. Aber es geht nicht darum, dass er sich jetzt hier in den Mittelpunkt stellen kann, um schriftlich nochmal Zeugnis zu geben, um seine tolle Geschichte zu erzählen, sondern um zu zeigen, er ist glaubwürdig als Überbringer. Er will zeigen, es ist eine transparente Lebensgeschichte. Und es ist eine von Gott geführte Geschichte. Also ich bin nicht irgendjemand, der aus den Nebelschwaden auftaucht und euch irgendwas erzählt hat. Sondern ihr könnt nachprüfen, wo komme ich her, was bin ich für einen Weg gegangen. In Kapitel 2 geht es dann weiter. Wir haben es überschrieben mit der Bestätigung des einen Evangeliums. Vorher geht es um die Quelle des einen Evangeliums. Also wo kommt das her? Dann die Bestätigung. Und er schreibt weiter den Weg, den Gott ihn dann geführt hat nach der Bekehrung. Er beschreibt, wie er das Evangelium, was er empfangen hat, in Jerusalem kommuniziert. Und es wird bestätigt. Also gut, es ist nicht seine Spezial-Einzeloffenbarung. Und das beschützt ihn auch davor, dass er Menschliches und Göttliches vermischt. Dann in Vers 3 geht es um Titus, der Testfall Titus. Braucht er noch eine Beschneidung? Der Nicht-Jude braucht ja noch eine Beschneidung, damit er wirklich unter der Gnade steht, damit er wirklich zur Gemeinde gehört. Nein, braucht er nicht. Dann kommt das Störmanöver der falschen Brüder, die Christen wieder in die Knechtschaft führen wollen. Was heißt die Knechtschaft? Wieder unter das Gesetz. Die Auskundschaften und wieder eine neue äußere Zwangsordnung aufbauen wollen. Eine Zwangsordnung zum Heil, scheinbar. Und wir sehen dann eine hervorragende Reaktion, nämlich dem wird eisern gewehrt. Und das ist etwas, was wir uns schon dick anstreichen sollten. Das sind wir nämlich heute auch wenig gewohnt. Dass dort, wo die Gemeinde verwirrt wird, wo Gottes Gemeinde verwirrt wird, dass dem gewehrt werden muss, und zwar vereint. Dass wir nicht sagen können, da halte ich mich raus. Wo es um die Wahrheit geht, da kann ich mich nicht raushalten. Das geht nicht. Es ist immer die Frage, wie mache ich das? Was ist jetzt am klügsten? Was macht Gott auch am meisten Ehre? Aber wir müssen drauf reagieren. Wo die Wahrheit verdreht wird, können wir nicht wegschauen, können wir es nicht anderen überlassen, letztlich. Verse 6 bis 9, die Bestätigung des Evangeliums in Jerusalem. Und wir sehen, es ist keine Verbesserung notwendig. Es wird überprüft, und es besteht die Prüfung. Es ist das echte Evangelium. Wir sehen, wie er nochmal deutlich macht, es ist jetzt nicht halt so dieser paulinische Sonderweg oder so, den ich euch hier vermittle. Gerade heute haben wir wieder eine große Diskussion, hat Paulus ein anderes Evangelium als Christus? Und er macht das so deutlich, nein. Es ist nochmal gegengeprüft auch. Und Petrus und Paulus auf gleicher Augenhöhe, es gibt echte Einheit. Und was ist die Grundlage für echte Einheit? Christus. In Christus gibt es echte Einheit. Und wir sehen, es ist hier keine menschengemachte Einheit. Es ist keine große Allianz, kein Großbündnis, keine Einheitskirche oder so, die von Menschen gemacht ist, sondern es ist die Verbundenheit unter Brüdern, basierend auf Wahrheit. Wer ist die Quelle der Wahrheit? Wer ist die Wahrheit selbst? Das ist Christus. Und dann sehen wir eine ganz spezielle Begebenheit in den Versen 11 bis 14. Das Evangelium wird verteidigt und zwar gegen Brüder. Wie lieblos könnten wir jetzt meinen. Gegen Brüder und das auch noch öffentlich. Er macht das nicht mal im Hinterzimmer, sondern öffentlich sagt er, stopp, deckt er auf. Was deckt er auf? Die Heuchelei. Die Heuchelei, dass nach außen hin noch Gesetzlichkeit gespielt wird, dass Tradition noch gespielt wird, aus Angst vor Menschen, ganz menschlich. Aber nach innen ist schon die Erkenntnis da. Die Brüder sind nicht schwach im Glauben, in dem Sinne, dass sie diese Traditionen und diese Gesetze, diese Sitten noch einhalten, weil sie sich noch nicht selber sicher sind, ob das in Ordnung ist. Sondern sie sind sich sicher, spielen aber den anderen was vor, um Konflikte zu vermeiden. In Person des Petrus ganz zentral. Und Paulus weist Petrus öffentlich zurecht. Warum macht er das? Es ist keine Lieblosigkeit. Es ist notwendig. Und auch das dürfen wir uns sozusagen auf die To-Do-Liste für den Fall der Fälle schreiben. Öffentlich hat diese Heuchelei stattgefunden. Diese Heuchelei war halt nicht im Hinterzimmer, wo man es unter 4 oder 6 oder 10 Augen besprechen könnte, sondern es ist ganz öffentlich passiert. Es hat andere irritiert und verwirrt. Es hat gerüttelt an der Wahrheit des Evangeliums. Aber wenn selbst der Petrus hier, der Verkündigung hin und her, aber wir sehen ja, was er macht. Vielleicht kommt in der nächsten Verkündigung doch noch die Ergänzung. Aber überlegt, mit wem ihr euch an den Tisch setzt, mit wem ihr zusammen speist und was ihr speist. Das kommt vielleicht später noch. Also es hat Schaden angerichtet. Und deshalb musste es auch öffentlich korrigiert werden. Es war notwendig. Also wir kennen auch das andere Extrem, dass Dinge, die unter 4 oder 6 oder 10 Augen besprochen werden müssten, dann öffentlich gemacht werden. Das richtet auch Schaden an. Aber dort, wo öffentlich schon etwas beschädigt wurde, wo das Evangelium ein Fragezeichen gesetzt wurde, dann musste es auch öffentlich korrigiert werden. Und auch dazu braucht es Mut und Gottvertrauen. Im letzten Abschnitt von Galater 2, 15 bis 21, erklärt Paulus das Evangelium. Jesus allein. So könnten wir es auf einen Minisatz bringen. Jesus allein. Damit endet das Ganze auch. Er macht nochmal ganz kompakt deutlich, was ist denn dieses Evangelium? Bevor er es weiter verteidigt. Bevor er jetzt gleich die Galater fragt, wie kann das sein? Was ist los? Wisst ihr denn nicht? Erinnert ihr euch denn nicht? Erklärt er noch einmal, was ist das Evangelium? Und wenn Sie mal jemand das Evangelium erklären möchten oder dürfen, ich finde hier eine gute Zusammenfassung. Sehr, sehr kompakt, sehr deutlich, sehr tacheles geredet. Ganz, ganz klar. Also streichen Sie sich das an für die missionarischen Gespräche, für die evangelistischen Gespräche, wo Gott Türen aufmacht. Hier finden Sie den Kern. sagen, was ist denn eine gute Bibelstelle? Ja, Johannes 3 war doch gut. Genau, und das ist eine andere sehr gute Stelle, die es deutlich macht. Das Ganze endet mit dem Vers: Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Also, wenn das Gesetz doch rettet, wenn ich durch das Gesetz und durch die Werke irgendwie vor Gott gerechter werden kann, dann war Golgatha umsonst. Dann war es unnötig. Und das ist eine krasse Aussage. Und wir wissen, in den ursprünglichen Schriften haben wir keine Verseinteilung, haben wir auch keine Kapiteleinteilung. Also wir sehen, das ist der Punkt, wo wir jetzt gleich einhaken mit Galater 3. Da geht's weiter. Also nochmal. Wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, ist Christus vergeblich gestorben. Entweder oder. Da können wir nicht parallel fahren, das funktioniert nicht. Entweder oder. Wenn durch das Gesetz keine Gerechtigkeit kommt, dann war Golgatha notwendig. Wenn dadurch doch Gerechtigkeit kommt, dann war es für die Katz, dann war es völlig umsonst. Dann war es völlig unverständlich. Galater 3, Sie finden das Paper Seite 12 und 13 sind das. Also erste Bibelarbeit, Galater 3, 1 bis 18. Wir möchten Sie einfach bitten, Sie bekommen hier so ein Gesamtpaket mit den Bibeltagsmappen. Machen Sie davon Gebrauch, nicht nur dieses Wochenende. Unser Anliegen ist, dass Sie das Thema und das Anliegen des Galaterbriefes mitnehmen, wie ich eben schon meinte, in Ihre Gemeinden, Ihre Kreise, in Ihre Versammlungen. Jetzt gerade in diesem Jahr, gerade in dieser Situation der Evangelikalen, gerade wo so viel Verwirrung herrscht, es ist gut, den Galaterbrief zu studieren und nicht nur hier und heute und morgen, sondern auch bei Ihnen daheim. Und behalten Sie gerne die Papers und nutzen Sie die für Bibelarbeiten, nutzen Sie die für Andachten und Co., um dieses Thema in Ihrer Gemeinde auch deutlich zu machen oder Brüder zu ermutigen, das zu tun. Ja, wir finden jetzt in diesem Abschnitt die Argumentation des Paulus. Und in unserem Abschnitt, den wir heute Vormittag bearbeiten werden, finden wir drei große Argumentationslinien. Das erste Argument ist die Erfahrungsebene. Also so ganz nach dem Motto, wisst ihr denn nicht mehr? Erinnert ihr euch nicht mehr? Denkt doch mal nach. Und das ist sehr klug, dass Paulus dort ansetzt. Er kommt nämlich den Galatern damit sehr, sehr nahe. Im besten Sinne. Und uns auch. Denn genau diese Fragen kann Paulus uns auch stellen. Was lasst ihr euch so leicht verwirren? Wir wissen noch, Galater 1 war das, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Mich verwundert das. Und jetzt der erste Argumentationsstrang. Eure Erfahrung, unsere Erfahrung. Die Erfahrung der Galater, wisst ihr nicht mehr. Ganz nah dran. Und trotzdem ist es nicht freies Assoziieren deine subjektive persönliche Erfahrung, sondern fest verankert in der Schrift. Also überprüfbar. Das zweite Argument ist das Zeugnis im Wort. Wir könnten sagen, der Zoom geht etwas raus. Voll ganz dicht dran, bei dir persönlich weißt du nicht mehr. Jetzt etwas raus. Zeugnis der Schrift, du kennst doch die Schrift. Was sagt denn die Schrift? Wie ist das mit der Gerechtigkeit? Wer wird bestehen? Und das dritte Argument, da ist der Zoom dann nochmal weiter, das ist der Kontext der Heilsgeschichte. Guck dir das ganz große Bild der Heilsgeschichte an. Also ein Strang, der jetzt hier verdeutlicht wird. Der ganz große Kontext. Du musst wirklich ein bisschen zurücktreten, um das zu erfassen. Und alles drei führt dahin, dass er sagt, Glaube allein. Glaube allein. Darauf kommt es an. Deshalb ist diese Bibelarbeit auch überschrieben mit Glaube allein tatsächlich alternativlos. Alternativlos ist ein Begriff, den wir nicht inflationär verwenden wollen. Der Begriff ist meist nicht alternativlos. Allerdings, hier passt er wirklich einmal. Wie gesagt, tatsächlich, an Tatsachen nachprüfbar alternativlos. Nicht nach der persönlichen Meinung des Paulus und seiner ganz persönlichen subjektiven Erkenntnis und dem, was er so erlebt hat, sondern an Tatsachen überprüfbar. Keine Alternative zum Glauben, wenn es um unsere Rettung geht, wenn es um die Gerechtigkeit vor Gott geht. Wir sehen die Erfahrungsebene, die Argumentation finden wir in den ersten 5 Versen. Und es sind 5 Argumente. Aber Paulus eröffnet hier sehr scharf. Paulus hat hier einen derben Ton, aber keinen lieblosen. Wir sehen, wie er sich liebevoll um die Galater kümmert, aber sie auch wirklich durchschüttelt und rüttelt. So wie jemand, der nicht mehr ganz klar zu sein scheint, den man einmal schütteln muss. Sagen, was ist denn los mit dir? Was ist los mit euch Galater? Was ist los mit euch Christen? Was lasst ihr euch verwirren vom anderen Evangelium? Oh, ihr unverständigen Galater. Man könnte auch übersetzen, ihr dummen Galater. Was seid ihr so dumm? Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Und verzaubert, das ist ein Begriff, der eingesetzt wird auch für der böse Blick, also für verhext werden. Geht Paulus tatsächlich davon aus, dass sie verhext sind? Nein. Aber es ist ihm so unverständlich, wie sie sich vom wahren Evangelium haben abbringen lassen. Seid ihr dumm oder verzaubert? Wie kann das sein? Dumm oder verzaubert? Dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Euch, den Jesus Christus, als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Sein erstes Argument ist nicht, ihr seid dumm. Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist auch nicht, ihr seid verzaubert. Sondern er sagt, ich habe euch Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Ich habe euch ganz klar berichtet, was dort passiert ist. Ich habe euch von Golgatha und allem drumherum ganz genau berichtet. Wie vor Augen gemalt. Also wir würden heute sagen, als wenn ihr einen Film gesehen hättet. Film mit den Originalaufnahmen. So deutlich habe ich euch das alles erklärt. So, dass ihr davon erfahren habt, als wenn ihr selbst dabei gewesen wärt. So genaue Berichte habt ihr bekommen. Und so klar habe ich es erzählt. Wir sehen, Paulus legt einen ganz großen Wert darauf, dass er verstanden wird. Dass die Botschaft wirklich ankommt. Und wir sehen hier die Notwendigkeit klarer Verkündigung. Es ist wichtig, dass dort, wo Gottes Wort gepredigt wird, also sei es im Rahmen von einem Gottesdienst, sei es im Rahmen einer Bibelstunde, einer Jugendstunde oder von einer Sonntagsschule oder ähnlichem. Das ist alles letztlich Predigt. Dort, wo Gottes Wort gepredigt wird, braucht es Klartext. Die Aufgabe einer Predigt ist zu verdeutlichen, was steht hier, in was für einem Zusammenhang steht es, was bedeutet es? Und auch immer die Frage, was gibt es jetzt zu tun? Denn die Schrift macht uns deutlich, wenn wir Verkündigung hören, die echte Verkündigung ist, die nicht Storytelling ist, die nicht davon ausgeht, dass das sowieso alles Mythen und Fantasiegeschichten sind, sondern echte Verkündigung. Wenn wir Verkündigung hören, empfangen, dann muss sich unser Leben danach ändern. Also, wenn Sie aus einem Gottesdienst, aus einer Bibelstunde oder auch von den Bibeltagen weggehen und hinterher feststellen, es hat sich nichts bei mir geändert, dann gilt es dringend zu prüfen. Immer zuerst sich selber und dann die Verkündigung. Weil wenn echte Verkündigung auf Menschen trifft, die Heiligen Geist haben, dann passiert was. Hundertprozentig. Und wenn da nicht was passiert, dann sind wir vielleicht müde oder träge geworden. Oder das ist der blinde Fleck, von dem wir nicht hören wollen. Hören vielleicht, das ist schon okay, aber das hat Konsequenzen für die anderen. Ich höre die Predigt für die anderen. Für die muss es Konsequenzen haben. So, also, es passiert etwas durch die Verkündigung. Und deshalb ist sie extrem wichtig. Und sie ist extrem angefochten. Auch das erleben wir bis tief bis in evangelikale Kreise hinein. Dass ganz viel gesprochen wird von Bibeltreue, das ist erfreulich, dass aber nicht auslegend gepredigt wird. Das, was ich Ihnen eben gesagt habe, das biblische Prinzip, das ist auslegend predigen. Also sagen, was ist da drinnen? Ich hole es heraus und mache es euch deutlich. Das ist der Job eines Predigers, auslegend predigen. Und ich hatte vor wenigen Wochen ein Gespräch mit einem ganz lieben, ganz erfahrenen, ganz integren Bruder, der seit vielen Jahrzehnten am Wort dient. Und er meinte, ein großes Problem ist, dass jetzt viele junge Brüder in die Gemeinden kommen und sagen, wir brauchen Auslegungspredigt, alles andere taugt nichts. Und das bringt die Gemeinden durcheinander. Er sagt, nein, das stimmt einfach nicht. Das ist nämlich der große Mangel bei uns. Warum kann Paulus hier so argumentieren? Ich habe es euch doch vor Augen gemalt. Ich habe es euch ganz klar deutlich gemacht, was dort passiert ist. Wisst ihr nicht mehr? Ich habe doch Klartext geredet. Anschaulich, deutlich. Und jetzt ist nichts mehr von übrig geblieben. Und wir sehen, selbst Auslegungspredigt, und selbst gute Auslegungspredigt wie von einem Paulus, schützt nicht davor, dass wir uns hinterher verwirren lassen. Siehe Galater, siehe uns. Also, der detaillierte Bericht wird in Erinnerung gerufen. Ihr habt alles gehört, als wärt ihr selbst auf Golgatha dabei gewesen. So genau wisst ihr alles. Paulus kann sagen, ihr hattet eine klare Verkündigung, warum lasst ihr euch trotzdem abbringen? Das zweite Argument in Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Die nächste Frage. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Wodurch kam eure Bekehrung? Das heißt nämlich den Geist empfangen. Wie habt ihr Heiligen Geist bekommen? Hattet ihr geistliche Muckis? Wart ihr so gerecht vor Gott, dass ihr euch bekehren konntet? Habt ihr euch hochgearbeitet? Und wir sehen, das ist eine rhetorische Frage. Sagt, denkt doch mal nach. Ihr verlasst euch jetzt wieder aufs Gesetz. Und die ganze Schrift zeugt davon, dass Bekehrung erst möglich ist durch Gottes Wirken. Und auch das Thema, top aktuell, sehr angefochten. Wie wichtig der freie Wille des Menschen momentan auch wieder gemacht wird. Dass ich mich ja auch bekehrt habe und Gott kann ja letztlich auch dankbar sein, dass er so einen wie mich gewonnen hat. Würde natürlich kaum jemand so sagen. Das Problem bei dieser Erkenntnis ist, dass es uns an unserem Stolz trifft. Denn wenn Gott uns schon gerettet hat und Gott ja alles getan hat, muss ich sagen, aber ich habe mich ja trotzdem bekehrt. Ja, und hier sehen wir klar, Gott ruft, sagt, kehrt um. Sagt Jesus selber, kehrt um. Und er sagt, lasst euch erneuern, lasst euch neues Leben schenken. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Wir sehen, wow, unsere Handlungsoptionen sind dort sehr gering. Trotzdem sagt er, wir brauchen ein klares Ja von dir. Du wirst nicht überrumpelt. Du wirst nicht zwangsbekehrt. Aber Aber wir sehen im Zeugnis der Schrift immer wieder genau dieses Thema, weil es immer wieder wiederholt werden muss, weil es uns halt gar nicht schmeckt. Das ist kantig und das mögen wir nicht. Wenn wir nicht wenigstens ein bisschen auf unsere Taten verweisen können, dann schreit der alte Adam. 1. Korinther 15, Vers 1 und 2. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Wir sehen in den Ausführungen von Römer 10, die wir jetzt hier nicht komplett behandeln können, möchte ich Ihnen aber als Studienempfehlung noch mitgeben. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Römer 10, Vers 11. Über das Gesetz heißt es, denn der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe betrachten, was das bedeutet. Es hat nämlich dramatische Konsequenzen, schreckliche Konsequenzen. Und in Römer 10, Vers 17 gipfelt dann das Ganze: Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Woher kommt Gottes Wort? Könnten wir es noch fortführen? Von Gott selbst. Jesus identifiziert sich als das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes als es selbst. Also woher kommt euer Glaube, lieber Galater, liebe Geschwister, woher kommt der Glaube? Dass ihr so anständige Menschen seid? Dass ihr von Gott als gerecht empfunden wurdet? Oder durch Gottes Wirken, nämlich durch die Verkündigung? Und auch hier sehen wir die Notwendigkeit von Auslegungspredigt. Die Verkündigung des Wortes, das ist das Medium, das Gott gebraucht, an das Gott sich festmacht. Was ist unser missionarischer Auftrag? Verkündigt das Evangelium, ja. Predigt das Evangelium. Also bringt den Ungläubigen zusammen mit Predigt und betet dafür. Das ist im Kern unser Job. In Römer 3, auf diesen Abschnitt werden wir gleich einmal zu sprechen kommen, heißt es in Vers 24, und 23 und 24, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Frage ganz klar beantwortet. Wisst ihr denn nicht mehr, Galater? Wie weit seid ihr denn gekommen mit der Gesetzlichkeit bezüglich eurer Rettung? Gar nicht. In Vers 3 fragt er nochmal, seid ihr so unverständlich? Also seid ihr so dumm? Es mag uns ein bisschen irritieren, wenn ein Mann Gottes so die Geschwister durchschüttelt. Aber wir sehen, es ist notwendig. Es ist nicht lieblos und es ist notwendig. Es geht hier nicht um eine Kleinigkeit. Es geht nicht um eine Meinungsverschiedenheit. Es geht um die Basics. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt nun im Fleisch vollenden? Sagt, okay, ihr habt verstanden. Eure Bekehrung ist nicht aus euren Werken, sondern durch Gottes Wirken, durch Gottes Gnade. Aber jetzt wollt ihr selber weitermachen. Also ihr meint, Gott hat jetzt übergeben und sagt, jetzt, nach der Bekehrung, macht immer weiter. Da könnt ihr mal eure geistlichen Muckis zeigen. Da könnt ihr mal zeigen, wie integer ihr seid und dass ihr jetzt gerecht vor Gott wandelt. Worum geht es? Es geht um die Heiligung. Ist Heiligung ein Muskelspiel? Er sagt nein, natürlich nicht. Er macht deutlich, Heiligung kann nur gelingen durch Gottes Wirken, durch den Heiligen Geist. Ohne das hätten wir keine Chance in der Heiligung. Und wir sehen auch, wo wir menschlich versuchen, vor Gott ansehnlicher zu werden, da werden wir scheitern. Auch wir als Christen. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die jeder an irgendeinem Punkt gemacht hat oder machen wird. Ich kann mich persönlich sehr gut daran erinnern, wie ich nach der Bekehrung immer mehr Dinge erkannt habe, die in meinem Leben geändert werden müssen, die Gott jetzt aber noch nicht geändert hat. Und ich gesagt habe, gut, dann muss ich das jetzt angehen. Und ich habe versucht, es selber anzugehen. Versucht, Dinge zu machen, die ich vorher nicht gemacht habe und umgekehrt. Dinge zu lassen, wo ich erkannt habe, die kann ich nicht tun, wenn ich zu Gott gehöre. Und das hat nicht funktioniert. Und ich bin nach der Bekehrung noch eine ganze Zeit wirklich verzweifelt. Ich sagte, du hast mir ein neues Leben geschenkt, du hast so viel bei mir verändert. Es war mit der Bekehrung, waren einige Dinge wirklich völlig neu auch. Also auch in den äußeren Sachen. Aber ich habe gemerkt, an manchen Punkten, ich komme nicht weiter. Und bei mir war es so, dass ich echte Glaubenskrise dadurch hatte, als ganz junger Gläubiger. Herr, wie lange erträgst du mich noch, wenn ich das und das immer noch nicht hinkriege? Also ich kann sagen, diese Situation, auf die hier angespielt wird, kenne ich sehr, sehr gut. Und vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch. Das eine Thema, was man noch nicht abgeschlossen hat, wo man nicht weiterkommt, wo man nicht mit aufhören kann und nicht mit anfangen kann, da wo man bei der Predigt am liebsten weghört oder sagt, ja, bete dafür, ja, aber es passiert einfach nichts. Ich bete ja und ich mache vor allem, gebe alles, was ich kann, aber es reicht einfach nicht. Wie lange guckt sich das Gott noch an? Und wir sehen, wenn wir unsere Heiligung komplett uns selbst verordnen, dann bekommen wir auch einen falschen Blick auf Gott. Er sagt, okay, ich hab dich ins Boot geholt, ich habe dich in meine Familie reinadoptiert. Du bist jetzt mein Kind. Aber ich gucke jetzt erstmal, wie du dich jetzt benimmst. Denken wir an den verlorenen Sohn. Kommt nach Hause und der Vater freut sich und das ist das große Fest. Am nächsten Tag sagt er, so, jetzt will ich mal gucken, ob dich wieder benimmst wie bei den Schweinen oder ob du jetzt wieder mein Sohn bist. Der wäre nicht lang zu Hause geblieben, wenn es so gelaufen wäre. Aber so ein Gottesbild kann schnell entstehen, wenn wir meinen, wir stemmen unsere eigene Heiligung. Natürlich, wir müssen versuchen, wir müssen Probleme erkennen und angehen, so könnten wir sagen. Aber wir müssen auch klar haben, nur Gottes Geist kann das bewirken. Wir sehen das in Hebräer 12 zum Beispiel, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dieser Vers für sich genommen, wenn wir sagen, oh, Muckis stehlen ganz dringend, weil sonst werden wir den Herrn nicht sehen. Im 1. Thessaloniker 5,23 lesen wir, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott selbst heiligt euch. In 2. Thessaloniker, ich möchte noch so einen kleinen Überblick uns jetzt einmal geben, darüber, dass die Schrift uns das deutlich macht. Die Heiligung ist nicht unser Kraftakt. 2. Thessaloniker 2,13. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Paulus leitet die Frage ein, wie gesagt, mit, seid ihr denn so dumm? Wollt ihr das alleine stemmen? Wisst ihr doch inzwischen selber. Heiligung ist notwendig, ist nicht optional, es ist notwendig. Ihr könnt nicht weiterleben wie bisher und sagen, wenn Gott das noch nicht geändert hat, dann ist es halt nicht dran. Siehe Jugendamt gestern, ist für mich noch nicht dran. Das stimmt nicht. Es ist dran. Aber erkenne, dass ohne den Herrn du nichts tun kannst. In Vers 4 sagt Paulus, so viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Ihr Galater, ihr habt Druck gekriegt. Ihr habt Verfolgung erlitten. Ihr habt Stress mit euren alten jüdischen Zeitgenossen. Ihr habt Probleme durch eure heidnische Außenwelt, eure Gesellschaft, den Zeitgeist. Es ist nicht kuschelig für euch. War alles umsonst, ne? Warum habt ihr denn gelitten? Johannes 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und Jesus macht deutlich, warum werdet ihr gehasst werden? Und er sagt das gleich vorher. Er sagt, wenn ihr zu mir gehört, werdet ihr gehasst werden. Gewöhnt euch mal dran. Aber warum? Weil ihr zu mir gehört. Darum. Und deshalb ist das ein Vorrecht, wenn wir Druck bekommen. Das ist ein Vorrecht, wenn wir angefeindet werden. Und es ist ein Vorrecht, das, was wir hier eigentlich fast gar nicht erleben, wenn wir verfolgt werden. Aber viele, viele Geschwister überall in der Welt erleben das. Und dann macht deutlich, das ist ein großes Vorrecht, weil die hassen euch nicht, weil ihr irgendwie unbequem seid, unangepasst, sondern aufgrund eures Herrn. Weil euer Herr gehasst wird. Das ist nämlich der Normalzustand, deshalb werdet ihr gehasst. Und wenn ihr dieses Leid abbekommt, dann ist das nochmal eine Unterschrift unter eure Zugehörigkeit zum Herrn. Ja, so deutlich ist es jetzt. Die hassen mich wegen Jesus. Ich gehöre ganz fest zu ihm und die Welt erkennt das. Und deshalb werde ich gehasst. Ja, wir möchten es menschlich natürlich eher gemütlich haben. Eher nicht mit Anfeindung und Leid und so. Das ist ja auch ganz normal und richtig. Aber dort, wo wir es dann erleben, wie auch viele Geschwister auch hier in unserem Land in so manchen Flüchtlingsheimen erleben, bis hin zu körperlicher Gewalt, aber vor allem Drohung, Beleidigung, da dürfen wir ihnen getrost sagen, es ist wegen des Herrn. Es ist nicht, weil ihr die falsche Frisur habt oder so. Nicht mal, weil ihr die falsche Herkunft habt oder irgendwas, sondern weil ihr zu Christus gehört. Und er sagt, ja, also, wenn es doch das Gesetz braucht, dann habt ihr umsonst gelitten. Weil wenn ihr aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werdet, warum sollt ihr dann leiden müssen? Wo ist dann das Problem? Ja, das letzte Argument in dieser ersten Kette ist in Vers 5, da euch nun den Geist darreicht und die Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung des Glaubens. Überlegt mal, was an euch für Wunder getan wurden von Gott. Das ist jetzt der andere Punkt. Wir haben einmal die Heiligung, an der man sich abmüht. Aber guckt mal, was schon alles passiert ist. Guckt mal, wie Gott in eurem Leben präsent wirkt. Wie er anders denkt, anders redet, anders handelt. Wo ihr klar erkennen müsst, das bin nicht ich. Also das habe ich mir nicht erarbeitet in diesem Sinne. Bin natürlich schon noch ich. Bin jetzt nicht ferngesteuert. Aber ich bin im besten Sinne verändert. Gott schleift an mir. Und der Begriff, der hier gebraucht wird, der kann auch für Wundertaten benutzt werden. Also es ist ein Gott tut Wunder in eurem Leben. Und es geht nicht um die spektakulären Wunder, die bei irgendwelchen fragwürdigen Fernsehshows auf der Bühne gemacht werden. Sondern was an eurem inneren Menschen verändert wird von Gott. So, woher kommt das nun? Dadurch, dass ihr das Gesetz so gut einhaltet? Dass ihr aus eurer Kraft so gerecht seid vor Gott? Ist es daher? Oder durch die Verkündigung vom Glauben? Und wieder die Verkündigung. Wir sehen, es ist ein durchgehendes Thema. Also, wodurch wirkt Gott in eurem Leben? Wir können sagen, ja klar, durch seinen Geist. Absolut richtig. Biblisch, theologisch, astrein. Natürlich durch seinen Geist. Und wie spricht er in unser Leben hinein? Das ist das, was ich eben meinte. Wenn wir echte Verkündigung hören und verstehen und annehmen, kann das nicht ohne Folgen bleiben. Das heißt nicht, dass sich nach jeder Predigt oder jeder Bibelstunde unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Dann ist auf jeden Fall auch was durcheinander. Aber wir müssen schon merken, wir sind jetzt ermutigt, weiterzumachen an diesen oder jenen Punkt. Wir sind überführt worden, wie wir vielleicht selbst geheuchelt haben oder faule Kompromisse gemacht haben. Und wir versuchen, das jetzt anders zu machen. Wir bitten Gott darum und versuchen, mit unseren begrenzten Kräften es jetzt anders zu machen. Gott macht uns deutlich, wie notwendig die Verkündigung ist. Und deshalb steht mit dafür ein, dass auch in euren geistlichen, in eurer geistlichen Heimat die Verkündigung im Mittelpunkt steht. Dass sie nicht nur zeitlich, sondern auch einfach schwerpunktmäßig an erster Stelle ist. Dass ein Gottesdienst sich bemüht, danach ausgerichtet zu sein, dass die Verkündigung bei den Besuchern, bei den Hörern ankommt. Dass sie darin unterstützt werden. Dass die Jugendstunden, die Kinderstunden dazu dienen, dass Gottes Wort ausgelegt wird. Weil dadurch verändert sich unser Leben, weil Gott dieses Medium gebraucht. Gut. Wir werden noch einen kleinen Exkurs machen und dann eine kleine Pause. Luft reinlassen, durchatmen, Schluck trinken und dann machen wir gleich weiter. Aber vorher noch der Exkurs. Das ist sozusagen noch unsere gemeinsame Aufgabe. Gesetzlichkeit, ein anderes Evangelium. Sie finden das auf Ihrem Zettel. In Römer 3, aus dem ich eben schon gelesen habe, steht im Vers 20 und folgenden: Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und in Vers 27, also kurz danach: Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das Prinzip von Gesetzlichkeit ist nicht ohne Jesus. In der Gesetzlichkeit, mit der wir es heutzutage zu tun haben, in der geistlichen, kommt Jesus vor und oft auch scheinbar sehr zentral. Und das verwirrt uns ganz schnell. Wir sagen, ja, da reden doch ganz viel von Jesus und auch lesen auch richtige Sachen vor und da ist sogar richtige Auslegung, also richtige Predigt, richtig gut. Das Problem ist Jesus und Punkt, Punkt, Punkt. Jesus und irgendetwas oder irgendjemand. Jesus, ja, auf jeden Fall. Jesus und Golgatha, das war notwendig. Und Jesus ist Gottes Sohn, gar keine Frage. Und wenn du dich auf Christus verlässt und immer schön zur Beichte gehst und zur Messe und sei oft genug beim Priester und erkenne die Autorität des Papstes an. Also ein bisschen und, aber Jesus ist ganz klar im Mittelpunkt. Und der Papst hat so tolle Bücher geschrieben, Mensch, und immer wieder redet er von Jesus. Nee, Jesus und. Nach Jesus muss ein Punkt sein. Jesus allein. Jesus und, das ist die Gesetzlichkeit. Wir machen am 28. Oktober eine Bekenntniskonferenz in Wittenberg. Das wir machen. Wir dürfen damit dran wirken. Warum machen wir das? Reformation statt Ökumene ist das Motto. Thema. Reformation statt Ökumene. Das geht nicht gleichzeitig. Das Erbe der Reformation und Ökumene widersprechen sich. Wir sehen, das Prinzip von Jesus und ist uns nicht mehr so fern. Also ich hoffe, uns persönlich ist das ganz fern. Aber uns als Evangelikalen ist es nicht mehr so fern. Wir haben seit Jahren zunehmend eine riesen Auseinandersetzung mit der sogenannten Ökumene. Also Ökumene, die letztlich das Ziel hat, dass wieder eine Einheitskirche entsteht. Und nach katholischer Doktrin kann das nur bedeuten, zurück nach Rom. Zurück in die römisch-katholische Kirche. Darum geht es nämlich, die Rückführung der Irrgeleiteten. Darum geht es. Und es ist zum Reformationsjubiläum einiges angekündigt, was dieses Jahr noch geschehen soll. Wir dürfen durchaus gespannt sein. Aber wir müssen gar nicht auf diese Großveranstaltung gucken, sondern wir können in die evangelikalen Kreise gucken. Dinge, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wären. Wie kann es sein, dass in einer Trutzburg der evangelikalen Ausbildung, wie Wiedenest, ein Johannes Hartl zum Männertag eingeladen wird, der sich ganz klar bekennt als katholischer Charismatiker und ganz klar sagt, er steht zu allen katholischen Dogmen. Und er sagt letztlich ganz deutlich damit, Jesus und. Wie kann das sein? In einer Ausbildungsstätte, die so lange dafür stand, Jesus allein, nur Jesus. Wie kann es sein, dass die größte evangelikale Seelsorgeorganisation Veranstaltungen macht mit Sprechern aus der Gemeinde von Johannes Hartl, die von sich selber sagen, sehr liebe Leute, muss man sagen, aber ganz klar sagen, wir sind katholische Charismatiker mit allen Konsequenzen. Warum lädt die größte Seelsorgeorganisation in Deutschland der evangelikalen Szene solche Leute ein? Oder wir sehen den Fall eines Bruders, der seit vielen, vielen Jahren einen sehr gesegneten Verkündigungsdienst tut. Im Bereich der Evangelisation ganz besonders. Der auch klare Worte auch in der letzten Zeit gefunden hat zu Verirrungen in der evangelischen Allianz. Der aber, Bruder Pazzani, seit vielen Jahren und bis heute evangelisiert zusammen mit der katholischen Kirche, mit katholischen Gemeinden. Und sagt, kommt zum Glauben, lass dir neues Leben schenken, lass dich von Grund auf erneuern. Und dann kannst du gehen, entweder hier in die evangelikale Gemeinde so und so oder halt in die katholische Kirche, die mit uns zusammen evangelisiert. Völlig unverständlich. Das Problem der Gesetzlichkeit finden wir aber auch nach wie vor in direkt evangelikalen Kreisen, ganz ohne Ökumene, wo gesagt wird, ja, Jesus ist es, der rettet, aber wenn du das und das tust oder nicht tust, dann kannst du kein Christ sein. Dann bist du also doch nicht gerettet, dann bist du abgefallen. Also Jesus und die richtige Frisur. Oder falsche Frisur, dann auch kein Jesus. Kann nicht sein. Jesus und die richtige Rocklänge. Wozu wir sagen müssen, es ist eine gewisse Rocklänge wäre doch durchaus wünschenswert. Weil das natürlich zu Irritationen führen kann. Aber das ist ja damit nicht gemeint. Überhaupt Rock oder Hose? Jesus plus Rock oder Hose? Wir können das hier ja, einerseits belächeln, aber wer etwas Einblick hat, weiß, es ist halt eigentlich gar nicht witzig. Denn es werden Geschwister wirklich in die Irre geführt, in übelster Art und Weise. Es haben Geschwister tiefe Glaubenskrisen und tiefe Zweifel, Konflikte mitten durch Familien. Es wird Leuten das Heil abgesprochen, weil sie äußerlich nicht parieren den Regeln, die die Gemeinde sich gegeben hat. Jesus und das Verhalten, was wir uns vorstellen. Und wir sehen, wie schmal wiederum auch dieser Grat ist. Weil wir auch sagen müssen, wenn wir leben, als wenn wir noch in der Welt wären, müssen wir uns schon fragen, gehörst du wirklich zu Christus dazu? Also wenn du weiterhin wild feiern gehst, dich vollsäufst, dich genauso benimmst wie dein ganzes Leben vorher, dann musst du dich schon fragen, hat Christus dich verändert? Hast du wirklich ein neues Leben? Ganz klar. Aber die Gesetzlichkeit greift da ein, wo sie sagt, wir haben sozusagen einen Zaun nochmal errichtet, wie die Pharisäer haben einen Zaun errichtet und besonders eng gemacht. Und in diesen Zaun, da bauen wir all das rein, was unserer Meinung nach zu einem Christen gehört. Und wenn du dem nicht entsprichst, bist du raus. Also Jesus und. Jesus und der richtige Musikgeschmack. Jesus und bitte keine Frage stellen. Vor einem grauen Haupt sollst du dich beugen. Du musst das hier nicht verstehen. Wir sehen, es gibt so viele Varianten davon. Und dann sehen wir natürlich die neue Gesetzlichkeit. Wenn ich als Christ vor allem ein netter Mensch sein soll und sozial engagiert sein soll und die äußere Welt retten soll, was ich die Wale und den Wald und was sonst noch alles zu retten gibt, dann bin ich auch erst ein richtiger Christ, wenn ich das tue. Also jemand, den ich auch sehr zu schätzen weiß, aus dem privaten Umfeld, sagt, wenn ich als Christ nicht bei Greenpeace bin und bei Amnesty International und diversen anderen Organisationen, wenn ich sowas nicht unterstütze, wie soll ich denn dann Christ sein? Das ist letztlich auch die Gesetzlichkeit, nur von der liberalen Seite. Und es gefällt uns menschlich einfach sehr gut. Jesus, das ist ja okay. Jesus allein, das ist die große Herausforderung. Das ist das, wo wir sagen, ja, Jesus allein und ein bisschen noch davon. Noch ein bisschen was von meinen Werken, ein bisschen was von meinem moralischen Verhalten. Ein bisschen davon noch, weil das rühmt uns ja auch. Aber Gott sagt, nein, nur Jesus.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.